während die Könige des Südreichs nur dann erwähnt werden, wenn sie in Kontakt mit dem Nordreich kamen. Und das ist bei dem Buch der Chroniker gerade umgekehrt. Das heißt, dort steht im Vordergrund nach der Reichstrennung unter Rehabeam das Südreich, also die beiden Stämme Juda und Benjamin mit der Hauptstadt Jerusalem und dem Tempel und die Könige des Südreichs. Und das Nordreich wird nur dann erwähnt, wenn es kriegerische Auseinandersetzungen oder irgendwelche Verbindungen zwischen dem Südreich und dem Nordreich war. Die Betonung bei dem Buch der Könige ist mehr auf die menschliche Verantwortung, also diese Könige, weil sie ja waren verantwortlich vor Gott. Das ist im Buch der Chroniker nicht ganz außen vor gelassen, aber doch steht mehr die Gnade Gottes im Vordergrund. Das hängt auch damit zusammen, dass dieses Buch eben genau das Könighaus David verfolgt, und da auf diesem Königshaus David lagen die Gnadenabsichten Gottes. Das Buch der Könige legt den Schwerpunkt mehr auf moralische Belehrungen, während im Buch Chroniker haben wir mehr eine typologische Belehrung, vor allem bei David und bei Salomo, dass diese beiden Könige stellen Christus vor in verschiedener Weise. David stellt Christus vor in seiner Verwerfung und wie er dann einmal das Reich aufrichten wird, nämlich mit Gewalt. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, um sein Reich hier auf der Erde aufzurichten, dann ist der Anfang doch mit kriegerischer Auseinandersetzung. Während Salomo den Herrn Jesus vorschattet, wenn er dann in Frieden im Reich regiert. Salomo hat nie einen Krieg befehligt. In seiner Regierungszeit war immer Frieden. Und darum schattet er den Herrn Jesus vor in der Friedenszeit. Und weil das so ist, weil hier in dem Buch der Chroniker Christus vorgestellt werden soll, vor allem in diesen beiden Königen, wird auch das Versagen dieser beiden Könige nicht ganz außen vor gelassen, aber doch weit weniger betont als in dem Buch der Könige. Dann, das Buch der Könige ist mehr in seinem Charakter prophetisch, während die Chroniker mehr priesterlich ist. Es geht viel mehr um das Haus Gottes. Das werden wir auch sehen, wenn wir die Könige durchnehmen, wie Gott immer wieder Wert darauf legt, herauszustellen, welche Könige sehr besorgt waren um das Haus Gottes. Zum Beispiel ein Hiskia oder ein Josia, die sich große Mühe gaben um das Haus Gottes. Dann der Tempel selbst, der kommt natürlich in beiden Büchern vor. Wir werden das später noch ein bisschen genauer sehen. Der Tempel ist im Buch der Könige mehr der Ort, wo der Mensch Gemeinschaft hat mit Gott, während er im Buch der Chroniker mehr der Ort der Anbetung ist. Da, wo der Mensch naht, nicht um Gemeinschaft zu haben so sehr, sondern um Gott anzubeten. Das sind also die Unterschiede dieser beiden Bücher, die eigentlich dieselbe Zeitperiode beschreiben im Volke Israel. Das zweite Buch, Chroniker, berichtet uns über die Regierung der Nachkommen Davids. Von David selbst lesen wir im zweiten Buch der Chroniker direkt nichts mehr. Sein Sohn Salomo regiert über alle 12 Stämme, die weiteren Nachkommen nur noch über 2 Stämme. denn unter dem Sohn von Salomo, Rehabiam, fand dann schon die Reichsteilung statt, die dann bestehen blieb bis zur Wegführung des Nordreiches und dann auch später des Südreiches in die Gefangenschaft. Wir wollen das Ganze in zwei große Abschnitte einteilen, die sich allein schon daraus ergeben, dass Salomo eben über alle 12 Stämme regiert hat und alle weiteren Könige dann nur noch über die 2. Der erste große Abschnitt ist also die Regierung Salomos. Das sind die Kapitel 1 bis 9 dieses Buches. Der zweite Abschnitt ist dann eigentlich das Reich Juda. Von Benjamin wird gar nicht mehr groß gesprochen. Das wird praktisch unter Juda vereinnahmt. Das Reich Juda bis zum Exil, das heißt bis zur Wegführung in die babylonische Gefangenschaft. Das sind dann die Kapitel 10 bis 36. Jetzt wollen wir uns ganz kurz die Regierung Salomos. Wir haben in Kapitel 1 seinen Regierungsantritt. In Kapitel 2 bis 4 den Bau des Tempels. In Kapitel 5 bis 7, jeweils 3 Kapitel, die Einweihung des Tempels. Und in Kapitel 8 bis 9 die Herrlichkeit Salomos in seinem Reich und seinen Tod. So. Kapitel 1, wir finden, ich mache das ganz, ganz rasch, wir finden in Vers 1 bis 6 ein großes Opfer in Gideon, dann in den Versen 7 bis 12 diese sehr bekannte Bitte von Salomo an Gott zu Beginn seiner Regierung. Salomo bittet um Weisheit und Erkenntnis, um dieses Volk recht zu regieren. Gott sagt sie ihm, da fehlt das H, sagt das ihm zu, also Gott will ihm diese Weisheit und Erkenntnis geben und sagt, und das, worum du nicht gebeten hast, das will ich dir auch schenken, nämlich Reichtum. Ich habe dann als Anwendung für uns gedacht, das geht natürlich noch ein bisschen weiter, wir sollen trachten zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird uns dann hinzugefügt werden. Da ging es um Nahrung und um Bedeckung, nicht? Wo die Jünger Sorgen hatten, wenn wir jetzt so unseren Beruf aufgegeben haben, wenn wir jetzt dem Herrn Jesus folgen, die tägliche Ernährung, wie steht es denn damit, nicht? Und dann hat der Herr Jesus ihnen dies gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dieser Vers gilt nicht nur für solche, die vollzeitig im Werk des Herrn sind, der gilt für jeden Christen, für jeden Gläubigen, dass wir die richtigen Prioritäten haben. Und die erste Priorität müssen die Dinge Gottes sein. Und wenn wir um seine Dinge besorgt sind, dann will er das, was wir brauchen, uns geben. Dann haben wir in den Versen 13 bis 17, da wird dann etwas von diesem Reichtum, den Salomo hatte, geschildert. Und dieser ganze Reichtum ist ein Bild des Reichtums Christi im tausendjährigen Reich. Da habe ich einen Vers aus Psalm 112, Vers 3, bezieht sich auf die Person des Herrn Jesus in zukünftiger Zeit. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Dann zum Bau des Tempels. In Kapitel 2 finden wir diese Verbindung zwischen Salomo und Hiram, diesem König von Tyrus. Dieser Mann war sehr involviert durch Salomo. Salomo hat ihn darum gebeten beim Tempelbau. Er hat auch viele Leute bereitgestellt, die haben zum Beispiel das Holz im Libanon geschlagen, aber auch insgesamt an der Ausführung des Baues waren viele Männer, die Hiram in den Dienst gestellt hat, beteiligt. Das ist etwas eigenartig ein bisschen. Knechte Hirams, des Königs von Tyrus, sollen am Tempel mitbauen. Auch am Tempel im tausendjährigen Reich bauen Ausländer mit. Kannst du mal vorlesen, Zacharia 6, 15. Ich weiß nicht, ob ich den Vers habe, ich glaube nicht.
Da steht, Zacharia 6, Vers 15, und Entfernte werden kommen und am Tempel des Herrn bauen. Sie werden erkennen, dass der Herr, der Herrscher, mich zu euch gesandt hat.
Ja. Und davor, weil dieser Tempel Salomos und seine ganze Regierungszeit ein Vorbild ist von dem tausendjährigen Reich, ist es auch so, dass er also Nicht-Israeliten mitbeauftragt, am Tempel zu bauen. Und das wird im tausendjährigen Reich dann auch so sein. Da werden Entfernte kommen, um mitzubauen am Tempel. Das muss man aber ganz klar, oder ist, da fehlt jetzt ein Satz. Komisch. Ah, das ist ganz, ganz schlecht. Das hatte ich gemerkt, als ich das produzierte. Ich will mal geschwind raus. Ich weiß, Problem. Ich will die Seite mal direkt aufschlagen. Kann man vielleicht auch hier lesen. Das Auffällige ist, als dann später der Überrest aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrt unter Zerubabel und sie den Tempel wieder aufbauen, dass da keine Ausländer mitbauen dürfen. Die bieten sich an und sagen, wir wollen mit euch bauen am Tempel. Und dann wird gesagt, nein, ihr habt daran keinen Anteil. Das war ein Unterschied zu Salomo, der ja den Hiram, den König von Tyrus, beauftragte, am Tempel mitzubauen und Knechte bereitzustellen. Später also, bei dem viel kleineren Tempel, nach der Gefangenschaft, wurde gesagt, nein, nur wir bauen am Tempel. Und das entspricht auch unserem heutiger Zeit, die Versammlung des lebendigen Gottes, da sollen nur Gläubige daran bauen. Paulus sagt, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein jeder sehe zu, wie er darauf baue, aber ein jeder bezieht sich auf Gläubige. Und dann sehen wir, dass es gibt welche, die bauen mit gutem Material, die bekommen Lohn. Und dann gibt es welche, die mit schlechtem Material bauen, die bekommen keinen Lohn, aber sie selbst werden gerettet. Wie ein Scheit durchs Feuer, das ist 1. Korinther 3. Und daran sehen wir, dass Gott will, dass nur Kinder Gottes mithelfen, an diesem geistlichen Haus zu bauen. Das entspricht also dem, wie es bei dem Tempelbau war unter Zerubabel. Kein Fremder dabei. Nochmal, das war eine große Ausnahme unter Salomo und das entspricht dem, wenn das tausendjährige Reich aufgerichtet wird, dann wird es Gläubige geben, die aus den Nationen kommen, die das Evangelium des Reiches angenommen haben. Das sind wiedergeborene Menschen. Das sind keine Juden, aber es sind wiedergeborene Menschen. Und sie dürfen mitbauen, das sagt Zacharia, am Tempel bauen. Und weil der Tempel von Salomo ein Vorbild war von dem Tempel im Reich, baut auch dort schon dieser Hiram von Tyrus mit. Ja, dann in Kapitel 3, ich lasse das jetzt so stehen, weil das ging vorhin nicht gut, da wird uns das eigentliche Tempelgebäude beschrieben, es werden die Cherubim geschrieben, der Vorhang, die Säulen. Und da ist etwas sehr Wichtiges, die Cherubim, wir kennen die eigentlich nur als diese Engelgestalten auf der Bundeslade. Und in diesen Tempel Salomos kam ja die Bundeslade herein, die ist nicht neu gebaut worden, das war die Bundeslade aus der Wüste mit den beiden Engelgestalten darüber. Und diese Engelgestalten, die schauten auf die Bundeslade. Aber Salomo hat in dem Allerheiligsten zwei große Statuen aufgestellt, auch Cherubim. Und die guckten sich nicht an, sondern das heißt, sie guckten gegen das Haus. Also wenn ich das jetzt so sage, die standen und guckten auf die Hauswand. Und das wird eigentlich so gesehen, ja, die Engel können durch die Wand durchgucken, die gucken nach draußen. Und der andere Engel auch, der guckte nach draußen. Und das scheint mir Folgendes zu zeigen. Die Cherubim, die auf die Bundeslade schauten, die schauten auf die Gesetzestafeln, das ist der Bund Gottes gewesen. Sie schauten darauf, dass der eingehalten wird. Und die beiden großen Statuen, die Salomo gebaut hat, die Engelgestalten, guckten gleichsam raus. Nicht nach innen, sondern nach außen. Und das scheint mir davon zu sprechen, dass von diesem Ort aus dann der Segen nach draußen geht. Ja? Dann sehen wir, dann wird auch der Vorhang beschrieben. Das zeigt uns immer noch den Gegensatz zu uns. Für uns existiert der Vorhang nicht mehr, er ist zerrissen. Aber dort im Tempel Salomos war der Vorhang. Gott wohnte immer noch im Verborgenen. Ja, dann wurden vor diesem Tempelgebäude waren zwei Säulen. Jakin hieß die eine Säule, das bedeutet er befestigt, und Boas hieß die andere Säule, und das bedeutet in ihm, in Gott, ist Stärke. Und sie garantieren gleichsam die Beständigkeit der Regierung Gottes auf der Erde. Diese beiden Säulen, er befestigt, gemeint ist wahrscheinlich auch das Königtum, er befestigt es. Und in ihm ist Stärke. Ja, in Kapitel 4 finden wir dann den kupfernen Altar, also den Brandopferaltar, das Meer, das ist das Waschbecken, Leuchter, Becken, Tische, der goldene Altar. Interessant ist, im Buch der Könige wird der Altar nicht erwähnt. Aber die Priester zählen. Und die werden im Buch der Chroniker nicht erwähnt. Also in dem Tempel waren Zellen, also kleine Kammern, für die Priester. Und die werden im Buch der Könige genannt, aber nicht im Buch der Chroniker. Und das war, warum ich anfangs sagte, im Buch der Könige, wo wir diese Zellen haben, diese Räume, wo die Priester wohnten während ihres Dienstes, da ist der Tempel mehr der Ort der Gemeinschaft. Die Priester, alle, die dort dienten im Tempel, hatten Gemeinschaft mit Gott. Umgekehrt wird im Buch der Könige der Altar nicht beschrieben, nicht genannt, der Brandopferaltar. Wohl aber im Buch der Chroniker. Und das zeigt uns, im Buch der Chroniker haben wir den Tempel als den Ort der Anbetung. Denn auf dem Altar wurde Gott geräuchert. Ja, jetzt versuche ich mal wieder in der Hoffnung, dass es funktioniert, die Bildschirmpräsentation anzuwerfen. In Kapitel 5 wird dann die Bundeslade in den Tempel hineingebracht. während Opfer ohne Zahl gebracht werden. Das steht wirklich, sie konnten nicht gezählt werden. So viel Opfer wurden dargebracht. Und in dem Moment, wo die Sänger und Musiker Gott loben, das waren die Sänger und Musiker, die hatte David eingesetzt, er hatte auch genau bestimmt, welche Musikinstrumente dabei sein sollten. Und Salomo hat das alles so von seinem Vater übernommen. Und in dem Moment, wo sie hineingetragen wurde, dann fingen diese Sänger und Musiker an, Gott zu loben und zu preisen mit Gesang und Musik. Und dann wurde das Haus mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt. Was der Unterschied ist hier zum Buch der Chronik, der Chroniker wieder zu den Königen, hier ist das Ganze mehr in Verbindung mit dem König. Der König nimmt hier der König Salomo, eine ziemlich wichtige Position bei dem Ganzen ein und steht mehr im Vordergrund als im Buch der Könige. Und jetzt kommt etwas, das habe ich ganz lange übersehen gehabt und das hat mich sehr bewegt. Salomo preist Gott und betet als Fürsprecher für das Volk. Und dabei, mir scheint nur zu diesem einen Zweck, bei dieser Einweihung des Tempels, hat er ein Gestell machen lassen. Ein Gestell aus Kupfer, auf dem er stand. Dieses Gestell war neben dem Altar, den er gebaut hatte. Und dieses Gestell aus Kupfer hatte genau die Abmessungen und auch das gleiche Material wie der alte Brandopferaltar, also der in der Wüste gebaut worden war. Der wurde ja nicht mehr verwendet, der war für diesen Tempel viel zu klein, da ist ja ein neuer Altar gebaut worden. Aber dieses Podium, auf dem Salomo stand, als er für das Volk betete, dieses Podium war aus Kupfer, wie einst der Brandopferaltar, der alte, und hatte genau seine Abmessung. 5 Ellen lang, 5 Ellen breit und 3 Ellen hoch. Und da stand er drauf. Und da will ich jetzt nur diesen Satz sagen. Der Ort, wo Christus Sühnung getan hat, wird zum Ort, wo er verherrlicht wird. Salomo als Fürsprecher bildet den Herrn als unseren Sachwalter vor. Also der Herr Jesus ist in Jerusalem gekreuzigt worden. Das war der Ort, wo er Sühnung getan hat. Und an diesem Ort, genau dort, wird er auch wieder verherrlicht werden, wenn er wiederkommt. Aber noch mehr, schlagen wir einmal auf 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Das ist schon sehr bedeutsam. Da haben wir diesen ersten Vers. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Merken wir den Zusammenhang? Da wird uns der Herr Jesus vorgestellt als der Sachwalter, der in Aktion tritt für uns, wenn wir gesündigt haben. Und dann kommt der Nachsatz, und er, dieser Sachwalter, ist die Sühnung unserer Sünde. Und das finde ich so großartig vorgeschattet. Salomo betet dort als Fürsprecher, als Sachwalter für das Volk und steht auf einem Podium das aus dem gleichen Material und genau die gleichen Abmessungen hat wie der alte Brandopferaltar, der Ort, wo Sühnung geschah. Die Verbindung finde ich ganz, ganz wunderbar. Die Grundlage dafür, dass der Herr Jesus unser Sachwalter ist, die Grundlage, auf dem er diesen Dienst tut, ist die Sühnung, die auf Golgatha geschah. Und darum ist, versteht ihr, darum ist dieses Podium genau so wie der alte Brandopferaltar war, als wenn man den auf den Kopf gestellt hätte und da steht er drauf. Der Salomo. Und was betet er? Das Gebet müsst ihr mal lesen, nicht? Das geht ja immer darum, wenn sie sündigen, wenn sie sündigen, wenn das passiert, wenn das passiert, wenn sie das tun, wenn sie das tun. Das ist der Inhalt dieses Gebetes von Salomo. All die Möglichkeiten, wie das Volk sündigen konnte. Und dann verwendet er sich vor Gott für das Volk und sagt dann, ja, und genau das ist dieser Dienst, den der Herr Jesus tut. Und die Grundlage noch einmal ist, dass er Sühnung getan hat. Gott antwortet auf das Gebet Salomos und das Volk betet an. Genau so wird es im tausendjährigen Reich sein. Das ist Kapitel 7. Salomo feiert das dann direkt danach das Laubhüttenfest. Das wurde ja gefeiert am 14. des 7. Monats des religiösen Kalenders. Und dieses Laubhüttenfest ist ja ein Bild des zukünftigen Friedensreiches. Also jetzt ist alles geordnet. Die Bundeslade ist an ihrem Platz. Die Herrlichkeit Gottes hat das Haus erfüllt. Und jetzt wird das Laubhüttenfest gefeiert. Alles das ist ein wunderbares Bild von dem zukünftigen Friedensreich. Gott erscheint dann Salomo und gibt ihm bedingte Verheißung. Und bedingte heißt, wenn du das und das tust, dann verspreche ich dir das und das. Ja, jetzt kommen noch die Kapitel 8 bis 9. Salomos Herrlichkeit und Tod. Ich lese das mal vor. Dieses Kapitel gibt uns noch weitere Einzelheiten über den Zustand Israels, sein Zustand, der im Bild den der letzten Tage darstellt. Salomo unterwirft sich alles, was den vollen Genuss des verheißenen Landes in seinem ganzen Umfang verhindern könnte. Die Fremdlinge sind fronpflichtig, die Israeliten aber Oberste und Kriegsmänner. Also keiner von den Israeliten wurde ein Knecht. Zion wird völlig geheiligt und Salomo hält die Anbetung des Herrn aufrecht. Alles wird nach den Anordnungen Davids bestimmt. Der Befehl des Königs regiert absolut alles. Das wird in diesem Kapitel 8 ganz deutlich. Alles bestimmt Salomo. Alles. Und nichts ist, was irgendein anderer bestimmen könnte. Und es wird dann noch gezeigt, wie groß sein Reich ist. Es ist so groß, wie Gott es einmal Mose gesagt hat, wie groß das Reich sein würde. Dann in Kapitel 9, also das Reich ist so prächtig, dass sich der Ruhm von Salomo, aber auch seine Weisheit verbreitet. Jeder, der irgendwelche Handelsbeziehungen mit Israel hat, der nach Jerusalem kommt und diese Pracht sieht, der kommt nach Hause und sagt, sowas habe ich noch nie gesehen. Solch eine Pracht, solch eine Herrlichkeit. Und wenn jemand das Vorrecht hatte, mit Salomo selbst zu sprechen, dann war der so beeindruckt von dessen Weisheit, dass er sagt, das gibt's doch gar nicht. Wie kann jemand so klug sein? Wie kann jemand so weise sein? Dieser Ruhm verbreitete sich also bis in die Ferne und dann kommt jemand, das ist die Königin von Sheba, nicht? Sie kommt mit Geschenken, um ihn zu ehren. Und dann muss ich sagen, nicht die Hälfte hat man mir berichtet. Die Herrlichkeit Salomos übersteigt alles, was sie gehört hat. Erst als sie sie sieht, kann sie diese rechtwürdigen. Das wird dann auch sein, wenn der Herr Jesus regiert in Israel. Dann werden die Könige der Erde kommen. Sie müssen sogar kommen, jedes Jahr einmal. Aber sie werden kommen und werden seine Herrlichkeit sehen und seine Weisheit erkennen. Und wir kennen den Herrn Jesus heute schon. Und ich hoffe, dass wir nicht zu Ende kommen, damit immer wieder die Evangelien zu lesen, wo wir ihn sehen hier auf der Erde und wo wir seine moralische Herrlichkeit sehen. Nicht seine äußerliche Herrlichkeit, die hatte er nicht, aber seine moralische Herrlichkeit, die ist so wunderbar. Mir ist neulich mal wieder aufgefallen, da in Johannes 8, wo da die Ehebrecherin vor den Herrn Jesus geschleppt wird, nicht? Und dann reden sie ja auf ihn ein, also Mose hat gesagt, die muss gesteinigt werden, nicht? Was sagst du? Und der Herr Jesus gibt nicht gleich eine Antwort, sondern er bückt sich auf die Erde und schreibt da auf der Erde. Und die hören nicht auf, das müsst ihr nochmal lesen, die hören nicht auf ihn einzureden. Der ist da gebückt auf der Erde und die reden weiter auf den ein, nicht? Irgendwann steht er auf und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf diese Frau. Und dann sagt die Bibel, dass er sich wieder bückt und weiterschreibt. Und dann sagt die Bibel, was jetzt passiert. Da sind dann diese Ankläger, einer nach dem anderen weggegangen. Vom Ältesten bis zum Letzten. Einer nach dem anderen. Und der Herr Jesus, der hat weiter auf den Boden geschrieben, der hat das gar nicht beobachtet. Der hat das natürlich gewusst, dass die alle weggehen. Aber der hat nicht, wir hätten doch jetzt geguckt, jetzt will ich mal sehen, was passiert, nicht? Nachdem ich den Satz losgelassen habe, hier, wer von euch ohne Sünde ist, da will ich doch mal sehen, was jetzt passiert. So wären wir gewesen, hätten das ganz genau und hätten uns gefreut, der geht und der geht und der geht und jetzt ist alle weg. Nein, der Herr Jesus überhaupt nicht, hat sich wieder gebückt. Der ist so ganz anders wie wir. So ganz, ganz anders. Das sind Herrlichkeiten. Und wenn man so diese Berichte liest, dann staunt man einfach über den Herrn Jesus. Mir ist neulich aufgefallen, zum Beispiel bei der Geschichte, wo sie den Gelähmten da durchs Dach lassen. Nicht? Dreimal guckt er da in Herzen rein. Einmal in das Herzen der Träger. Da heißt es, als er ihren Glauben sah. Der war natürlich in den Herzen der Glauben, den hat der Herr Jesus gesehen. Dann ist der Gelähmte da vor ihm und der Herr Jesus vergibt ihm ja die Sünden. Dass der gelähmt war, das sah jeder. Aber dass der ein Sündenproblem hatte, dass das ein viel größeres Problem für den Mann war, das sah nur der Herr Jesus, weil er in sein Herz guckte. Dann hat er ihm die Sünden, das größere Problem zuerst gelöst, nicht? Und dann da waren Schriftgelehrte im Raum, die haben gesagt, wer kann gedacht? Was tut denn der? Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Und dann hat er in ihre Gedanken geguckt und hat es ihnen gesagt. Also das ist großartig. Dreimal guckte Herr Jesus in die Herzen. In die Herzen der Träger, in die Herzen des Gelähmten und in die Herzen der Schriftgelehrten. Das ist unser Herr, das sind seine Herrlichkeiten. Ja, und wie gesagt, hier, da kamen sie zu Salomo, diese Königin, um diese Weisheit zu hören. Und war dann so erstaunt, dass sie viel mehr sah und als sie je gehört hatte. Und Salomo sorgt dann dafür, dass dieser ganze Überfluss der Segnung, den Gott ihm schenkt, er nicht für sich behält, sondern an das Volk weitergibt. Also dieses ganze Kapitel 1 bis 9 schildern uns etwas im Bilde von der Herrlichkeit des zukünftigen Reiches. Hier an dieser Stelle wollte ich eigentlich das so einzeln erscheinen lassen und da ist mir immer mein Rechner abgestürzt, als ich das mit PowerPoint, also als ich das eingeben wollte, die Animation, und jetzt habe ich es halt so. Wir haben jetzt hier die Abfolge der Könige im Südreich. Ich habe immer die Kapitel am Anfang, dann den Namen des Königs, dann die Regierungszeit und dann das Gesamturteil Gottes. Es gibt nur zwei, drei Könige, da ist kein Gesamturteil Gottes, sonst hat Gott immer ein Gesamturteil. Von Rehabeam heißt es, er tat, was böse war. Von Abija wird gar nicht kein Urteil Gottes abgegeben, jedenfalls kein zusammenfassendes. Bei Asa ja, das ist ein positives Urteil. Asa tat, was gut und recht war, Kapitel 14, Vers 1. Manchmal ist es so, dass Gott, in den meisten Fällen ist es so, dass das Urteil Gottes, das Gesamturteil, ganz an den Anfang gestellt wird. Also wenn der König eingeführt wird, dann wird meistens gleich das Gesamturteil Gottes genannt. Die Bücher der Chroniker sind ja geschrieben worden, wahrscheinlich nach der babylonischen Gefangenschaft. Viele vermuten, dass Esra das geschrieben hat, der Schriftgelehrte. Man kann das aus manchen entnehmen, zum Beispiel ganz am Ende vom Buch, des zweiten Buches Chroniker, wird gesagt, dass Kores, der König von Persien, die Gefangenen zurückschickte, damit sie den Tempel wieder aufbauen. Unter Zerubabel. Ja. Und das zeigt uns, dass, wenn das nicht ein Anhang ist, dass dieses Buch insgesamt geschrieben wurde nach der babylonischen Gefangenschaft. Auch die Geschlechtsregister im ersten Buch der Chroniker, ganz am Anfang, zeugen davon, dass diese beiden Bücher, das war früher übrigens ein Buch, ist ja später zu zwei Büchern gemacht worden, dass sie nach der babylonischen Gefangenschaft geschrieben worden sind. Und von daher ist klar, das Urteil Gottes über das ganze Leben stand schon immer, nicht? Das war bekannt und es wird immer an den Anfang gesetzt. Der Sohn von Asa, Josaphat, ein bekannter König, über den wir nachher auch noch einiges hören wollen, er tat auch, was recht war. Dann kamen zwei Könige, die leider wieder dadurch gekennzeichnet waren, dass sie Böses taten, Joram und Ahasja. Der nächste ist kein König, das ist eine Frau, die ein paar Jahre auf dem Thron war, die da gar nicht hingehörte, die Atalja, die auch viele umgebracht hat aus dem königlichen Samen. Und der Priester Jojada sorgte dafür, dass dieser eine, der kam unter seinen Schutz und entkam den Mordgelüsten der Atalja. Darum habe ich die schräg gedruckt, sie gehört eigentlich nicht zu der Linie der Nachkommen Davids. Hier, das alles sind Nachkommen Davids. Danach kommt Joas. Das habe ich jetzt blau gemacht, so nicht grün und nicht rot. Klar, habe ich eine andere Farbe genommen. Es heißt, er tat, was recht war in den Tagen des Priesters Jojada. Dieser Priester, der ihn beschützt hatte, der war auch noch im Amt in der Anfangszeit der Regierung von Joas. Und solange dieser Priester lebte, war Joas ein König, der Gott fürchtete. Als dieser Priester dann starb, bekam er andere Ratgeber, die ihn dann verführten, und das Ende war nicht so gut von Joas wie der Anfang. Auch bei seinem Sohn Amasja finden wir eine Einschränkung. Er tat, was recht war, jedoch nicht mit ungeteiltem Herzen. Wir werden das nachher im Einzelnen sehen, was das denn nun war, dieses nicht ungeteilte Herz. Dann kommt Ussia, eigentlich ein Mann, der lange Zeit sehr mit Gott gelebt hat. Bloß war er der, der es sich anmaßte, auf dem goldenen Altar zu räuchern. Und als er da hineinging, da schlug ihn Gott mit Aussatz. Das durfte er nicht, das hat selbst ein Salomo nicht getan. Salomo hat zwar am Brandopferaltar hantiert, und Salomo ist auch manchmal ein Königpriester, genauso wie das David ist, als er in einem Ephod vor der Bundeslade tanzt, da ist er König und Priester in einem. Aber noch einmal hineinzugehen in das, direkt in das Tempelgebäude, das war nur den Priestern gegeben und nicht einem König. Und Ussia überschritt diese Grenze und wurde von Gott mit Aussatz bestraft. Jotham, sein Sohn, da wird das extra gesagt, er tat, was recht war wie sein Vater, nur ging er nicht in den Tempel. Das heißt, das tat er nicht. Diese Anmaßung seines Vaters wiederholte er nicht. Ja? Der war natürlich auch geschockt. Das ist ja klar, dieser Sohn. Nicht? Der hatte gemerkt, was mit seinem Vater passiert war, als sein Vater das machte. Und dann hat er sich natürlich gedacht, das passiert mir nicht. Ja? Das werde ich nicht tun. Ja, dann folgt ein böser König, dann ein sehr guter König, einer der besten, Jehiskia oder Hiskia. Und da wird zum ersten Mal, ist es ganz interessant, bei diesen beiden Königen, bei Ahas und seinem Sohn Hiskia oder Jehiskia, wird der Rückbezug auf David gemacht, recht spät. Er tat, was recht war, wie sein Vater, das meint natürlich sein Urgroßvater, nicht? Das ist sein Vorfahre David. Diese beiden, das, was sie taten, wird jeweils auf David zurückbezogen. Manasse war der böseste König überhaupt im Südreich. Aber, das werden wir sehen, er demütigte sich. Er war furchtbar böse. Aber als Gott dann ihn züchtigte, kam er zur Einsicht. Und dann kommt nochmal ein sehr böser König, Ammon. War leider, das könnten wir uns mal auch vorstellen, ich will mal so praktische Hinweise geben. Manasse war böse und erst im Alter kam er zurecht. Aber in der Zeit, wo er böse war, das waren die Jahre, wo sein Sohn unter seinem Einfluss stand. Und dann wurde er wie sein Vater in dieser bösen Zeit. Vielleicht war er schon außer Haus, sage ich mal, als sein Vater umkehrte. Er war zu Hause gewesen in der Zeit, wo sein Vater ein Götzendiener war. Und genau da hat er weitergemacht, weil er geprägt war durch diese Zeit im Elternhaus, sage ich mal. Und dass sein Vater später zurechtkam, konnte ihn nicht mehr beeinflussen. Das ist, wenn man so Eltern-Kind-Verhältnis anschaut, ist das erschütternd. Dann ganz eigenartig auf einem so bösen Mann wie Ammon, sein Sohn Josia, das gibt es manchmal. Das ist ganz große Gnade Gottes. Wenn ein Vater so böse war wie Ammon, der hat seine Kinder durchs Feuer gehen lassen, das heißt verbrannt, ein Teil seiner Kinder, Götzen geopfert, dann kommt da ein Sohn wie Josia, der so gottesfürchtig war. Und dann sehen wir plötzlich, wir haben gesehen, dass den anderen Königen mindestens immer mal ein Kapitel gewidmet ist. Manchmal zwei Kapitel, manchmal drei Kapitel. Das sind natürlich die interessantesten, wie Josaphat, wie Jehiskia und wie Josia, denen viele Kapitel gewidmet werden, weil sie wirklich viel Gutes getan haben. Aber dann kommen in Kapitel 36, das ist das letzte Kapitel, kommen vier Könige hintereinander, ganz kurz weg. Einer, zack, noch einer, noch einer, noch einer. Und es kommt auch nur dieses ganz allgemeine Urteil Gottes. Der andere war nur ein paar Tage an Regierung, der Joahas, da kommt gar kein Kommentar. Die anderen drei etwas länger. Aber wird gar nicht mehr viel gesagt. Wird immer nur gesagt, er tat, was böse war, er tat, was böse war, er tat, was böse war. Wir müssen Folgendes sehen. Ich glaube, der Grund ist folgender, warum das so recht rasch abgehandelt wird. Unter diesen drei Königen, Joachim, Joachim und Zedekia, fanden die drei Wegführungen durch Nebukadnezar statt. Und das heißt, bei der ersten Wegführung begann schon die Zeit der Nationen. Das heißt, die Zeit, dass Gott herrschte über die Erde und Israel sein Volk war, war mit der ersten Wegführung nach Babel zu Ende. Und das war unter Joachim. Und ich glaube, weil der Thron Gottes gleichsam nicht mehr in Jerusalem stand, wird das so ganz schnell abgehandelt. Diese Könige, die waren zwar noch aus dem Nachkommen Davids, aber in Wirklichkeit waren sie nicht mehr, ja, war der Thron Gottes nicht mehr auf der Erde. Der war nach Babel gekommen. Die Zeit der Nationen hatte angefangen. Gott war jetzt der Gott des Himmels, aber nicht mehr der Gott des Himmels und der Erde. Das wird er im tausendjährigen Reich wieder sein, der Gott des Himmels und der Erde. Nicht, dass Gott nicht Verfügungsgewalt hat über die Erde, aber er hat kein Volk mehr, dessen König direkt von ihm abhängig ist. Ja, was wollen wir jetzt machen? Ich möchte jetzt diese Allgemeinurteile Gottes, diese Groburteile, er tat, was böse war, er tat, was recht war, er tat, was recht war, aber nicht mit ungeteiltem Herzen. Diese Groburteile, die möchte ich jetzt schon noch aufzeigen. Ja, was war denn recht? Und was war nicht recht? Weil wir dabei viel lernen können. Wir wollen jetzt erst einmal alle bösen Könige angucken. Aber damit möchte ich nicht aufhören. Danach möchte ich alle guten Könige angucken. Und dann habe ich ja ganz am Ende noch eine Folie. Da möchte ich zeigen, nicht was die bösen Könige getan haben und was die guten Könige getan haben, sondern da möchte ich zeigen, was Gott getan hat. Gott hat gehandelt im Leben der guten Könige und Gott hat gehandelt im Leben der bösen Könige. Und das Handeln Gottes war immer, auch bei den bösen Königen, er wollte sie immer zurechtbringen. Es waren Nachkommen Davids. Gott hat immer, auch bei den bösen Königen, versucht, sie von dem bösen Weg abzubringen. Und wir werden einfach die Gnade Gottes sehen. Ich ziehe das nicht ganz durch. Ich mache da nur die ersten drei, vier Könige und dann höre ich auf. Es würde sonst zu lang gehen. Aber das möchte ich euch mal. Wisst ihr, ihr könnt mal einen Buntstift nehmen. Und immer, wir sprechen heute viele Punkte an, wo wieder was bei den bösen Königen, wo was war, was nicht in Ordnung war, färbt das mal diese Stelle rot ein. Und bei den guten Königen, da färbt er das mal grün ein. Und dann färbt er mal ein, wo Gott handelt. Direkt, wo das direkt steht, nicht? Wo das direkt steht, das nimmt dann eine dritte Farbe. Und dann werdet ihr sehen, wie Gott handelt bei den Guten, aber auch bei den bösen Königen. Und es sind immer Absichten der Gnade. Das ist sehr erstaunlich. Etwas ausführlicher noch über die Reichsteilung. Das sind also die Kapitel 10 bis 12. Das ist jetzt der Sohn von Salomo. Es ist interessant, im Buch der Könige wird aufgezeigt, dass die eigentliche Sünde, die der Reichsteilung zugrunde legt, die Sünde Salomos ist, der Gott verlassen hat, der fremde Frauen genommen hat und dann um der Frauen willen zum Götzendienst kam. Ja, dieser weise Mann hat den Götzen gedient, den Götzen seiner Frauen. Und das ist eigentlich der tiefste Grund der Reichsteilung. Aber interessanterweise werden diese Sünden Salomos in den Chronika nicht genannt. Nicht genannt. Gott nennt sie, er verschweigt sie ja nicht, er sagt es ja im Buch der Könige.
aber im Buch der Chroniker nennt er sie nicht. Warum? Das sagte ich schon, es ist typologisch. Hier steht Salomo als ein Vorbild Christi vor uns. Und da lässt Gott diese Schattenseiten weg. Und dann wird auch die Reichsteilung nicht zurückgeführt auf die Sünde Salomos, sondern auf das, was Rehabeam falsch gemacht hat. Rehabeam ist kein Typus mehr von Christus, kein Vorbild von Christus wie Salomo. Und da nennt Gott die Sünde. Der war ja anmaßend, der Rehabeam. Der hat gesagt, mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters. Nicht? Wenn mein Vater euch geknechtet hat, ich euch noch mehr. Ihr sollt spüren, nicht? Ich will euch abschröpfen, also ich will euch ausnutzen. Ja? Gut, was passierte dann? Die Reichsteilung. Da David und Salomo in den Chroniken Bilder, da fehlt das R, mit Bilder von Christus sind, wird ihr Versagen im Gegensatz zu den Büchern der Könige ausgelassen. Kapitel 11, Rehabeam will die 10 Stämme wieder unter seine Botmäßigkeit bringen. Das gefällt dann natürlich dem Rehabeam nicht, dass da die 10 Stämme dem Jerobeam nachlaufen und er denkt, mal sofort meine Leute unter Waffen und das korrigieren wir wieder. Mit Waffengewalt werden wir das wieder ordnen. Aber da kommt schon, da kommt der Prophet Schemaja zu dem König und sagt, stopp, tu das nicht. Bitte nicht einen Bruderkrieg, lass das so. Und so viel Gottesfurcht war bei Rehabeam noch, dass er diese Warnung des Propheten nicht überfahren hat. Er hat darauf gehört, er hat dann abgelassen davon, mit kriegerischen Mitteln die Reichsteilung wieder aufzuheben. Das nächste ist, was Rehabeam dann macht. Er sagt, gut, wenn ich das nicht kann, wenn ich also mit kriegerischen Mitteln die Wiedervereinigung der Trennung nicht bewirken kann und nicht soll, dann sind das jetzt 2 Staaten und der andere Teil ist sogar größer, das sind 10 Stämme, ich habe nur 2 Stämme, dann muss ich mich schützen, denn es könnte ja sein, das, was ich vorgehabt habe, dass das das Nordreich macht, der Jerobeam, dass der sagt, ja, ich kassiere mir alles ein. Die 2 Stämme da, die kriege ich auch noch. Ja, und dann hat er also seine 2 Stämme befestigt. Darauf sichert Rehabeam das Südreich gegen das Nordreich ab. Das sind die Verse 5 bis 12 in Kapitel 11. Und dann geschieht noch etwas. Die Leviten, die hatten ja, der Stamm Levi hatte kein eigenes Landgebiet, wie alle anderen Stämme. Simeon hatte das auch nicht, aus anderen Gründen. Aber Levi hatte kein eigenes Stammgebiet wie Manasse, wie Ephraim, wie Naphtali. Jeder Stamm hatte sein Gebiet, nur die Leviten hatten es nicht. Und sie wohnten, in allen Stämmen wohnten Leviten, diese Diener des Hauses Gottes. Und als jetzt diese Reichsteilung kam und die Leviten im Nordreich merkten, der Jerobeam, der will nichts mehr zu tun haben mit dem Haus Gottes, mit dem Tempel, mit dem ganzen Gottesdienst, dann sind sie geflüchtet. Sie haben also viele von ihnen haben das Nordreich verlassen und sind ins Südreich gekommen. Ja, und jetzt die Anwendung auf uns. Auch wir können die Zerrissenheit in der Christenheit nicht ändern. All die Trennungen innerhalb der Christenheit kann man nicht wieder reparieren. Es ist unser Versagen, dass das eingetreten ist, aber man kann nicht das ändern. Mich schon mit Gewalt gar nicht. Das hat ja anfangs, das wisst ihr, das hat die katholische Kirche anfangs versucht, nicht? Als die Trennung durch die Reformation kam, da haben sie versucht, mit der Inquisition und mit allem, das rückgängig zu machen und sich alles wieder einzuverleiben. Ja, das war schon ihre Absicht. Aber das ist ihnen auch nicht gelungen. Diese Trennung ist geblieben. Der Augsburger Religionsfriede hat das dann festgesetzt. Da die Fürstentümer, das sind evangelisch und die sind katholisch, das bleibt jetzt so. Auch wir müssen, das bezieht sich jetzt darauf, dass Rehabeam das Südreich dann gesichert hat vor dem Nordreich, hat gesagt, ja, wenn ich die nicht einfangen kann, dann will ich aber verhindern, dass die uns einnehmen. Auch wir müssen die wahren Gläubigen von den bloßen Bekennern und ihren Grundsätzen und falschen Lehren schützen. Wenn wir an die moderne Theologie denken. Und dann werden wahre Gläubige auch Zuflucht dort suchen. Wir sehen das ja immer, wie wirklich Gläubige, sagen wir, in den großen Systemen es nicht mehr aushalten können. Ja. Weil sie das Böse dort sehen, dass es so geduldet wird, wenn zum Beispiel ja, Homosexuelle getraut werden, ja, dann wachen doch manchmal Gläubige auf und sagen, das System müssen wir verlassen. Und dann versuchen sie, sich solchen anzuschließen, die doch noch, sagen wir, die Grundsätze des Wortes Gottes aufrecht halten möchten. Ja, da fehlt das E. Rehabeam weicht ab und Gott züchtigt ihn durch Sisak. Sisak war ein Pharao aus Ägypten. Er demütigt sich und Gott erweist Gnade, weil noch Gutes in Juda ist. Oh, weitere Taten Rehabeams und sein Tod, das sind dann die letzten Verse. Also insgesamt das ganze Leben Rehabeams, das Haupturteil, er tat, was böse war, aber da ganz am Ende, als Gott, und da sehen wir wieder die Gnade Gottes, nicht? Da kommt der König, der Pharao, und greift Juda an, und dann, ist ganz interessant, dann schickt Gott einen Mann zu Rehabeam und sagt, dass der König von Ägypten jetzt kommt. Das ist nicht Zufall, das ist nicht, weil der jetzt sich noch ein Gebiet da einnehmen will. Das ist, weil ich dich züchtigen will. Weil du abgewichen bist von mir. Das war schon Gnade Gottes, dass Gott nicht einfach sagt, ja, ich schicke den König von Ägypten, ich sage da gar nichts zu, der nimmt halt Juda und Jerusalem ein und fertig ist es. Ja? Nein, Gott lässt ihm sagen, hör mal, dass der kommt. Das habe ich bewirkt. Weil das ist eine Strafe, die ich dir auferlege, weil du dich von mir abgewandt hast. Und daraufhin demütigt er sich. Das heißt, ohne dass der Prophet bei ihm erschien wäre, hätte er sich wahrscheinlich nicht gedemütigt. Da hätte er das gesehen als, naja, ist halt ein politisches Ereignis, nicht? Aber weil Gott es ihm gesagt hat, dass das nicht ein zufälliges politisches Ereignis ist, sondern sein Wirken, hat er sich wirklich am Ende gedemütigt. Trotzdem bleibt das Gesamturteil Gottes über sein Leben, dass er tat, was böse war. Außer über Rehabeam urteilt Gott auch negativ über folgende Könige, wir hatten das schon gesehen, über Joram, seinen Sohn Ahas, Manasse und dessen Sohn Ammon und die letzten drei Könige. Das wollen wir uns jetzt ein bisschen näher angucken, es kann aber sein, dass ich das nicht ganz bis zum Ende durchziehe, es könnte auch ermüdend sein. Joram, der Nächste, den Gott als böse beurteilt, in Kapitel 21, tötet alle seine Brüder und einige Oberste. Wisst ihr, wer Joram war? Der Sohn des frommen Königs Josaphat. Das ist erschütternd. Josaphat ist, wie gesagt, auf gleicher Stufe fast zu sehen wie Hiskia und Josia. Gottesfürchtig, im großen Ganzen ganz gottesfürchtiger König. Bei Josaphat, das werden wir später sehen, gab es zwei Dinge. Zweimal in seinem Leben suchte er eine Verbindung mit dem König im Nordreich. Einmal hat er Ahab geholfen, eine Stadt, die zum Reichsgebiet Ahabs gehörte, mit ihm wieder zurückzuerobern. Das war schon ein ganz großer Fehler. Und am Ende seines Lebens noch einmal, da hat er Handelsbeziehungen eingegangen mit dem König des Nordreiches. Da haben Schiffe gebaut, die wollten Gold holen von Tarsis. All die Schiffe sind kaputt gegangen. Beim Sturm wurden sie alle zerstört. Und das Gold ist nie angekommen. Hat Gott gezeigt, dass ich billige das nicht, dass du Geschäftsverbindungen machst mit dem König des Nordreiches. Gemeinsame geschäftliche Interessen, das waren die beiden Schwachpunkte im Leben Josaphats. Und diese Verbindung zu Ahab hin, einem der bösesten Könige des Nordreiches, dem Mann von Isabel, diese Verbindung dahin hatte welche Folgen? Sein Sohn Joram nahm die Tochter Ahabs zur Frau. Erschütternd. Der Vater hatte sich militärisch verbunden mit Ahab in einer Sache. Und diese Connection da führte dazu, dass sein Sohn die Tochter Ahabs zur Frau nahm. Und das insgesamt führte zu dem ganzen Verhalten von Joram. Da waren zwei Schwachpunkte bei Josaphat, der an sich ein gottesfürchtiger Mann war, mit so gravierenden Folgen für seine Familie, für seinen Sohn. Das ist erschütternd. Das hat mich also tief erschüttert, als ich diese Zusammenhänge sah. Er tötet alle seine Brüder und einige Oberste. Da habe ich den Vers für uns. Wer sagt, dass er in dem Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Haltet ihr das für möglich, dass sich Gläubige hassen? Das gibt es. Ich habe das selbst in Brüderstunden schon erlebt. Ich sage nicht hassen. Aber der Umgang war dermaßen, dass man erschrocken war. Ja. Erschrocken. Es ist also weg. Und wer seinen Bruder einen Narr nennt, sagt der Herr, der ist ein Mörder. Ne? Das ist ein Mörder. Das ist nicht nur, wenn ich dem das Messer ins Herz steche. Das kann auch mit Worten geschehen, dass ich ein Mörder werde. An einem Bruder oder an einer Schwester. Ja, er wandelte auf den Wegen der Könige Israels, das wird so gesagt, wie Ahab sein Schwiegervater. Ich habe jetzt gerade erfahren, dass in der Versammlung, wo ich früher war, in Esslingen, Töchter eines Bruders, zwei Töchter, sich verlobt haben mit ungläubigen Männern. Hier war der Sohn Josaphats, Joram, der die Tochter von Ahab heiratete. Ich sage nicht, dass Joram, das ganze Leben Jorams zeigt nicht, dass er ein Gläubiger ist, nicht? Aber er hatte so gute Voraussetzungen eigentlich. Er hat ein im Allgemeinen gottesfürchtigen Vater und hätte doch ihm folgen sollen. Aber die Heirat dort brachte ganz andere Dinge hervor. Ja, er baute dann Höhen und verführte das Volk zu geistlicher Hurerei. Ein König im Südreich. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Alles, was mir wichtiger ist als der Herr Jesus, ist ein Götze. Das meint Johannes in seinem Brief. Er meint, glaube ich, nicht wirkliche Götzenbilder, als wenn ein Christ jetzt vor einer Statue von Zeus niederfällt oder von Athene oder sowas. Er meint das, was unseren Herzen wichtiger ist als der Herr Jesus. Das ist ein Götze. Ahasja, der Sohn Jorams, wandelte beraten von seiner Mutter auf den Wegen des Hauses Ahabs. Wer war seine Mutter? Die Tochter Ahabs, die Frau von Joram. Und das wird extra im Gotteswort gesagt, dass dieser Ahasja beraten wurde, nicht von seinem Vater, der war ja auch schon nicht gottesfürchtig, sondern von dieser Frau. Seine Mutter war die Tochter Ahabs. Jetzt geht es ins dritte Geschlecht hinein. Josaphats Fehler geht jetzt in die übernächste Generation hinein. Und das sieht man ja oft, ja. Da ist, ich habe doch auch einen ungläubigen Sohn. Ja, das Enkelkind, was da aufwächst, das hört im Elternhaus gar nichts mehr. Nichts. Und als wir neulich eine Familienfreizeit hatten und wir abends für die Kinder eine kleine Andacht machen wollten, dann durfte dieses Enkelkind nicht dazukommen. Das macht er natürlich solche Augen, hat den ganzen Tag über mit den anderen Enkelkindern gespielt und jetzt wurde ihr plötzlich gesagt, da gehst du nicht mit hin. Ja. Das war für mich ein tiefer Schmerz natürlich. Und wie wird das sein, wenn dieses Enkelkind etwas älter wird? Irgendwann wird es Fragen stellen. Ja. Warum darf ich denn da nicht mit den anderen, mit meinen Cousinen und Cousins, warum darf ich da denn nicht abends zur Andacht hingehen? Ja, dann noch einmal, wenn ein Gläubiger oder jemand, der erzogen wurde im Glauben, abweicht, jemanden heiratet, der gar nicht glaubt, wie ist das dann mit den Kindern, die dann geboren werden? Das weicht ganz ab, immer weiter, immer weiter. Und so sieht man das hier auch, Joram, Ahasja. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Noch einmal, das fing nicht an mit der Ehe von Joram. Das fing an mit dem gemeinsamen Feldzug von Ahab und Josaphat. Da war es. Dieses ungleiche Joch fing dort an. Und sein Sohn hat dann ist dann noch weitergegangen, die Verbindung, nicht nur Partner im Krieg, sondern Ehepartner. Ja? Erschütternd. Ja, und dann sehen wir Ahas. Er verbrannte seine Söhne als Götzenopfer. Das Abweichen wird ihm, wenn man kann schon sehen, dass dieses Böse tun auch bei den Königen im Südreich, es wird immer schlimmer hier jetzt das Verbrennen der Söhne als Götzenopfer. Geschwister, das werden wir nicht direkt tun, nicht? Keiner von uns, das ist auch klar. Aber noch einmal dieser Spruch, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Wenn ich Götzen in meinem Leben zulasse, dann kann es sein, dass meine Kinder dabei draufgehen. Ihr versteht, was ich meine, ja? Dass das auf Kosten meiner Kinder geht. Dass meine Götzen gleichsam der Tod für meine Kinder sind. Und dann sehen wir, dass er sogar die Geräte des Hauses Gottes zerschlägt und das Haus Gottes verschließt. Dass also der priesterliche Dienst gar nicht mehr ausgeübt werden konnte. Und dann habe ich nur noch geschrieben, und. Das ist einer, Er und Manasse sind wohl die bösesten Könige, die es im Südreich gab. Und da habe ich gedacht an jenen Vers im Neuen Testament, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Gott geht nicht davon aus, dass das ein Gläubiger tut. Wir haben dort in Bezug auf den Tempel in 1. Korinther 3 drei Gruppen. Wir haben die, die mit gutem Material bauen, das sind Gläubige, die auch noch Lohn bekommen. Dann haben wir die, die mit schlechtem Material arbeiten, das sind aber auch noch Gläubige. Die werden gerettet wie ein Scheit durchs Feuer. Und dann gibt es diese dritte Gruppe, die bauen überhaupt nicht. Nicht mit guten, nicht mit schlechten, nein, die bauen nicht, sondern die zerstören direkt. Und das sind keine Gläubigen. Davon geht Gott nicht aus oder der Herr nicht aus, dass das Gläubige sind, das sind Ungläubige, die das tun. Und wenn wir an die moderne Theologie denken, oder was heute geschieht in den großen Kirchen, da wird wirklich zerstört. Da wird nicht mehr gebaut, da wird zerstört. Ja, Manasse war nicht viel anders. Bei ihm kommt noch dann das dazu. Also sich einlassen mit okkulten Dingen. Ja, wenn man den wahren Gott verlässt, dann kann man auch noch dahin kommen. Aber dann kam das. Der einzige von diesen bösen Königen, der einzige, der wirklich umgekehrt ist, obwohl er mit der Böseste war, er ist wirklich umgekehrt. Hat Buße getan und ich darf doch wohl annehmen, er ist im Glauben gestorben. Und wir werden ihn wiedersehen. Er wird nicht in der Hölle sein, davon bin ich überzeugt, dieser Manasse nicht. Er ist wie der Schächer am Kreuz, nicht? Im letzten Moment die Dinge geordnet. Er hat noch einige Jahre leben dürfen, das war bei ihm nicht auf dem Totenlager, aber er hat wirklich Buße getan. Und das war auch sichtbar da. Er hat dann andere Dinge getan, die paar Jahre, die ihm noch blieben. Und das soll uns auch etwas zeigen. Wir können Menschen, die im Bösen leben, auch ihnen dürfen wir das Evangelium bringen. Wir können sie natürlich nicht damit totschlagen und morgen wieder bringen und übermorgen wieder und dann wieder. Wir müssen, klar. Aber eins dürfen wir. Wir dürfen für solche beten. Und wir sollten nicht denken, der kann sich sicher nicht mehr bekehren. Ein Manasse zeigt uns, nein, selbst ein solcher kann sich noch bekehren. Und Amon, sein Sohn, ich sagte das vorhin schon, er hat wohl die prägende Wirkung hat er erhalten in dieser Zeit, wo Manasse dieses tat. Darum tat er alles wie sein Vater. Nur, das wird auch ausdrücklich gesagt, er demütigte sich nicht. Er tat das nicht. Seinem Leben kam nicht der Moment, wo er Buße tat. Leider nicht. Ja, das war der letzte böse König. Und dann haben wir nach der Pause ein etwas schöneres Bild. Aber noch einmal, Geschwister, ich hoffe, wir haben gemerkt, wie das Böse zunahm im Laufe der Geschichte dieser Könige, wie es immer gravierender wurde. Und wir haben auch schon gesehen, wie ein kleines Abweichen, wie bei Josaphat, so erschreckende Folgen hatte für seine Kinder und seine Enkel.